my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Das Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten.
Herzlich willkommen. Die Ausgabe vom 18. Dezember 2012 wurde produziert bei Querfunk in Karlsruhe. Die Nachrichten. Bei der Klimapolitik will die Landesregierung die Bürger mehr beteiligen. Umweltminister Untersteller hat das integrierte Energie- und Klimakonzept vorgestellt für Baden-Württemberg. Ziel ist es, bis 2025 die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 25% zu reduzieren und bis 2050 um 90%. Die Bürger sollen bei der Erstellung der Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen einbezogen werden. Hierfür wurde die Webseite beko.baden-württemberg.de eingerichtet. Die Landesregierung ist in heftiger Kritik, weil sie den Bildungsetat gekürzt hat. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft spricht vom Bildungsabbau in Baden-Württemberg. Finanzminister Nils Schmidt, SPD, hat jetzt den Kommunen versprochen, zumindest keine Grundschulen zu schließen, so die Stuttgarter Zeitung online vom Montag, 17.12. Die Bahn hat am 12. Dezember bekannt gegeben, dass Stuttgart 21 mindestens 1,1 Milliarden Euro teurer wird als die bisherigen geplanten 4,5 Milliarden Euro. Bund, Land, Region und Stadt Stuttgart wollen keine weiteren Gelder dazugeben. Die Bahn würde allein auf den Kosten sitzen bleiben. Bundesverkehrsminister Ramsauer hält aber weiter an dem Projekt fest. Die EU-Kommission ist da kritischer. Laut SWR prüft die EU ein Vertragsverletzungsverfahren, weil die Bahn öffentliche Gelder in das Projekt stecken würde, die für andere Sachen vorgesehen waren. Zum Thema Stuttgart 21 mehr im zweiten Teil der Sendung. Der Fahrgastverband Pro Bahn schlägt vor, jetzt wieder eine Kombination aus Kopfbahnhof und Tiefbahnhof zu prüfen, was schon im Schlichtungsverfahren 2010 angesprochen wurde. Nach der Musik zunächst zur Atomenergie. Dem Umweltministerium Baden-Württemberg liegt ein anonymes Schreiben vor, in dem Sicherheitsmängel im AKW Philippsburg genannt werden. Der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND Baden-Württemberg, spricht in einer Pressemitteilung von Vertuschungsgefahr. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima und der damit verbundenen Energiewende wurden in Baden-Württemberg zwei Atomkraftwerke abgeschaltet, Philippsburg 1 und Neckarwestheim 1. An beiden Standorten laufen noch neuere Blöcke, Neckarwestheim 2 nördlich von Stuttgart und Philippsburg 2 nördlich von Karlsruhe. Beide werden vom Energiekonzern EnBW betrieben. Dem Umweltministerium Baden-Württemberg, der zuständigen Aufsichtsbehörde, liegt ein anonymes Schreiben vor, in dem Sicherheitsmängel im Kernkraftwerk Philippsburg beschrieben werden. Der Umweltminister Untersteller hat daraufhin eine Anfrage an den Betreiber, die EnBW, gemacht. Die EnBW hat gegenüber dem SWR die Vorwürfe abgewiesen. Konkret werden wohl im Schreiben defekte Pumpen und ein Unfall mit Wasserstoffperoxid genannt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND Baden-Württemberg, spricht in einer Pressemitteilung von Vertuschungsgefahr. Am Telefon begrüße ich Franz Pöter, beim BUND Baden-Württemberg zuständig für Energie. Zunächst die Frage, wie gefährlich hält der BUND die im Schreiben erwähnten Vorfälle?
Guten Tag erstmal.
Wir können die Vorfälle natürlich nicht einschätzen, weil wir zum einen das Schreiben nicht kennen, zum anderen eben die Situation vor Ort nicht. Aber was wir schon sehr alarmierend finden, ist, dass es nur durch ein anonymes Schreiben diese Vorfälle oder Zwischenfälle ans Tageslicht und an die Öffentlichkeit gelangt sind. Deswegen sagen wir, haben wir Angst, dass hier eine Vertuschungsgefahr besteht, weil ohne dieses Schreiben wahrscheinlich die Öffentlichkeit nicht informiert worden wäre.
Kommt denn das Umweltministerium dann der Aufsichtspflicht nach, die das gegenüber einem Kernkraftwerk notwendig wäre?
Das Umweltministerium muss eben bei bestimmten Vorfällen informiert werden. Und hier ist eben die Streitfrage, waren die Vorfälle so gravierend, dass das Umweltministerium hätte informiert werden müssen. Aus unserer Sicht gilt es hier von Seiten der Aufsichtsbehörde nochmal kritisch nachzufragen und auch einfach die gutachterliche Tätigkeit, die mit einer Aufsichtsbehörde, die einer Aufsichtsbehörde obliegt, zu intensivieren. Das heißt, unangemeldete Kontrollen und auch zusätzliche neue Gutachter, die eben nicht seit vielen Jahren schon gutachten, sondern eben neu auch ein AKW dann nochmal prüfen können.
Jetzt hat das Umweltministerium ja eine Kommission eingerichtet, die sozusagen vom Landkreis her informiert wird und da über auch so Vorfälle ja nicht urteilt, aber zumindest sie irgendwie bewerten kann, wo auch die Initiativen vertreten sind. Wurden denn die Vorfälle dort gemeldet?
Nein, das ist eigentlich der Treppenwitz, der uns wirklich auch ärgert, weil die letzte Informationskommission war am 22. November diesen Jahres und die Vorfälle waren ja wenige Wochen zuvor. Und es gibt einen Berichtspunkt Aktuelles, wo man genau solche Dinge auch ansprechen kann, auch wenn man als Betreiber, sag ich mal, nicht die Verpflichtung sieht, das zu melden, könnte man zumindest in die Offensive gehen und das ist unsere Erwartung von der Informationskommission eigentlich auch, dass solche Punkte auch von Seiten des Betreibers angesprochen werden. Auch wenn es aus Sicht des Betreibers unter dieser Schwelle war, in der die Aufsichtsbehörde informiert werden musste, aber zumindest sagen, oh, hier ist uns ein Fehler unterlaufen oder hier gab es ein Problem. Dafür sollte so eine Informationskommission eigentlich genutzt werden. Ansonsten ist es eben keine Informationskommission, sondern ein Ablenkungsmanöver.
Wir haben eine grün-rote Regierung momentan und die hat ja was übernommen, nämlich den Ankauf von EnBW-Aktien und hat jetzt eigentlich auf dieses Unternehmen doch einen recht hohen Einfluss. Was für Möglichkeiten hat denn die Regierung da auch jetzt, abgesehen von der Aufsichtsbehörde, dort Einfluss zu nehmen?
Das Umweltministerium als Aufsichtsbehörde hat sicher den direkteren und den umfassenderen, die umfassendere Einflussmöglichkeit auf die EnBW bzw. auf die Atomkraftwerke, weil das einfach Kraftgesetzes auch die Aufgabe des Umweltministeriums ist, da genau hinzugucken, dass die EnBW eben zu Teilen dem Land Baden-Württemberg gehört hat. Dadurch hat die Landesregierung einen gewissen Einfluss, aber das bedeutet eben nur zwei Posten im Aufsichtsrat, die besetzt sind. Alle anderen Gremien sind letztlich bei der EnBW als privatwirtschaftliches Unternehmen, das den Aktionären insgesamt verpflichtet ist. Da sind die Einflussmöglichkeiten, glaube ich, von der Landesregierung leider nicht so hoch, wie man oft denkt, dass sie eine direkte Einflussmöglichkeit hat. Wir würden uns auch wünschen, dass sie mehr Einfluss nehmen kann, aber wir sehen da auch einfach unternehmensrechtlich bestimmte Grenzen.
Und der momentane Chef in der EnBW ist jetzt nicht nach dem GAU in Fukushima, ist der da nicht ein bisschen vorsichtiger gewesen? Muss der da nicht ein bisschen mehr handeln?
Ja, der neue Vorstandsvorsitzende Frank Mastiot ist sicher in der Pflicht, hier eine andere Sicherheitskultur einzuführen, auch bei der EnBW. Er ist ja seit knapp 3 Monaten jetzt im Amt und hat sich bisher sehr zurückgehalten, um sich einen Überblick über das Unternehmen auch zu verschaffen. Aber wir fordern ihn ganz klar auf, eine andere Sicherheitskultur einzuführen, damit die Mitarbeiter im Unternehmen eben nicht durch anonyme Briefe sich an die Öffentlichkeit wenden müssen, sondern dass es auch intern Möglichkeiten gibt, zum Beispiel in einem Vier-Augen-Gespräch oder in vertraulichen Gesprächen solche Vorfälle zu melden. Und nicht Angst zu haben, dass man danach, wenn man sowas anspricht, dann eben Dinge vertuscht werden oder gar mit Mobbing oder Ähnlichem reagiert wird. Es soll kein Vorwurf sein an die NBW, dass es tatsächlich, dass dort gemobbt wird oder sowas, aber es ist schon ein Zeichen, dass eben solche prekären Dinge nur durch anonyme Schreiben letztendlich an die Öffentlichkeit gelangen.
Und das anonyme Schreiben kann ja im Endeffekt nur von Mitarbeitern kommen, die so viel Einblick haben.
Genau, also das ist ja wohl unterzeichnet als von einem besorgten NBW-Mitarbeiter. Wir gehen mal davon aus, dass die Angabe richtig ist.
Ganz Frage nebenbei zum Schluss. Wie lange läuft denn dieses Atomkraftwerk noch? Wie lange muss denn da noch eine bessere Sicherheitskultur gewährleistet werden?
Es gibt ja zwei Reaktoren, also der Philipsburg 1, auf das sich das Schreiben ja auch bezogen hat. Also ist eigentlich der abgeschaltete Reaktor, wo das im Augenblick in der Nachbetriebsphase sich befindet. Das heißt, es werden einfach bestimmte Vorgänge weitergeführt, ohne dass durch Strom produziert wird, was in Stromnetz eingespeist wird. Aber zum Beispiel eben die Brennelemente, Kühlung etc. muss ja weiter gewährleistet sein. Und diese Phase, wo eben auch die Radioaktivität abklingt, dauert auf jeden Fall noch 3 bis 5 Jahre, bis letztendlich die Brennelemente dann auch aus dem Reaktor entfernt werden. Der Reaktor Philipsburg 2 läuft offiziell oder geplantes Ende ist im Jahr 2019.
Im Interview hörtet ihr Franz Pöter vom BUND Baden-Württemberg zum Sicherheitskonzept und der Sicherheitskultur im AKW Philipsburg. Ich danke für das Gespräch.
Ich danke auch.
Die Deutsche Bahn hat am 12. Dezember bekannt gegeben, dass Stuttgart 21 jetzt mindestens 5,6 Milliarden Euro kosten wird. Für die Umwandlung des Stuttgarter Kopfbahnhofs in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof waren bisher maximal 4,5 Milliarden Euro kalkuliert. Die Mehrkosten wird die Deutsche Bahn alleine tragen müssen. Die weiteren Projektpartner Bund, Land, Stadt, Region Stuttgart wollen kein weiteres Geld zur Verfügung stellen. Die Forderung, das Projekt jetzt aufzugeben, kommen von vielen Seiten. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert in einer Pressemitteilung, den Vorschlag Kombilösung jetzt zu prüfen. Die Kombination aus Tief- und Kopfbahnhof war ein Kompromissvorschlag im Schlichtungsverfahren, das Heiner Geißler 2010 geleitet hat. Am Telefon begrüße ich Andreas Keskes vom Regionalverband Region Stuttgart von ProBahn. Herr Keskes, was sind die Vorteile einer Kombilösung oder anders gefragt, reicht der Kopfbahnhof nicht aus?
Hallo, guten Tag. Die Vorteile einer Kombilösung ist, dass wir den Verkehr kombinieren können, dass wir oben genügend Gleise zum Einfahren haben, dass wir einen leistungsfähigen Bahnhof erhalten und zusätzlich für die Fernverkehrszüge und schnelle Züge nach Tübingen-Ulm auch eine Möglichkeit haben, durchgebunden fahren zu können. Der Kopfbahnhof würde auch ausreichen. Man könnte den Kopfbahnhof auch verbessern. Wir haben mit dem Kompromissvorschlag ein Thema wieder aufgegriffen, das der Herr Geißler in der Schlichtung vorgeschlagen hatte, um auch in der Situation die vorhandenen Bedingungen aufzugreifen und den Fernverkehr zu fördern, der auch zum Bahnfahren gehört.
Wenn ich jetzt ein bisschen nachhaken darf im technischen Bereich, geplant ist ja bei Stuttgart 21, also die komplette Verlegung des Bahnhofs unterirdisch, dass die jetzigen Gleise, die quasi in Nord-Süd-Richtung nach Stuttgart reinfahren, dann in Ost-West-Richtung unterirdisch verlaufen sollen. Bei der Kombilösung bleiben dann die unterirdischen Gleise in Ost-West-Richtung oder bleiben die sozusagen wie die jetzigen Gleise in Nord-Süd-Richtung?
Also bei dem Vorschlag von Herrn Geißler wäre das wie geplant, wie bei Stuttgart 21 in Ost-West-Richtung. Wir haben auch einen anderen Vorschlag im Aktionsbündnis geprüft und vorgeschlagen mit dem Planungsbüro Vierer und Rösler und dem Herrn Dr. Oschertag. Das wäre die Längsrichtung. Die wäre wohl ökologisch und vom Wasser her besser. Da muss man prüfen, ob da nicht die Parktiefgaragen im Wege stehen, aber von der Führung und von der Strecke vom Tunnel her, also von der Verbindung von Feuerbach zum Flughafen, wäre die sogar kürzer und wohl auch besser.
Und dann sollen in diesen, also im Moment gibt es ja auch schon einen Tunnel, das ist ein S-Bahn-Tunnel, der einfach auch in Nord-Süd-Richtung unter dem Bahnhof quasi durchgeht und S-Bahn aufnimmt. Dort sollen dann jetzt in diesem neuen Tunnel keine S-Bahn mehr fahren, sondern der sozusagen Schnellverkehr, ICE und Intercity als Durchgangsverkehr?
Ja, Stück 23 sieht ja nur den Regional- und S-Bahn, den Fernverkehr vor. Bei der Kombilösung wäre auch nur Fernverkehr und schneller Regionalverkehr geplant. Wir von ProBahn schlagen vor, dass wir was zur Entlastung der S-Bahn noch anbieten oder mitbringen. Wir sehen, dass die S-Bahn sehr knappe Kapazitäten hat, dass die Stammstrecke überlastet ist. Und wir könnten uns auch vorstellen, dass wir statt den 4 Gleisen im Tiefbahnhof 6 Gleise haben, also einen zusätzlichen Bahnsteig mit einer anderen Bahnsteighöhe für die S-Bahn, für eine Verbindung an die Messe, Flughafen beispielsweise von Weilerstadt über Leonberg, ein schneller Verkehr, damit man von Weilerstadt oder auch zurückwirkend, also von Calw, wenn dort eine Verlängerung erfolgt, relativ schnell in Stuttgart ist und die Möglichkeit hat, zum Flughafen durchzufahren.
Gibt es dann nach dem Konzept überhaupt noch einen Flughafenbahnhof da oben? Also muss dann der ICE, wenn da eine schnelle S-Bahn zum Flughafen hochgeht, muss dann der ICE da oben überhaupt noch halten?
Und die Frage stellt sich ja die Bahn selbst. Die hält den ICE nur alle 2 Stunden in Richtung München. Der ICE hat in Deutschland Abstände von 100 Kilometer Haltewege. Das ist für den ICE nicht optimal, wenn er sehr oft hält. Der müsste dort dann nicht halten. Das hätte vielleicht Vorteil für Straßburger EU-Abgeordnete, um mal ein Argument der Pro-Seite aufzugreifen, um vom Flughafen dann relativ schnell nach Straßburg zu kommen. Das muss ermittelt werden. Das war immer auch ein politisches Argument, der Flughafen halt. Ich tue mir auch ein bisschen schwer, den Flughafen so zu fördern. Wir haben in Stuttgart ja nur 10 Millionen Fluggäste. Aber es war politisch gewollt und wir greifen das eben damit auf, um im Kompromissvorschlag auch ja die Hand zu bieten und sagen, wir brauchen jetzt eine Lösung, eine leistungsfähige Lösung für Stuttgart. Uns liegt der Verkehr am Herzen, die Verkehrswende, deutlich mehr Verkehr auf der Schiene.
Der Kopfbahnhof in Kombination mit einem Tiefbahnhof, der würde ja jetzt plötzlich viel mehr Gleise bringen. Wie stark wäre der denn dann überhaupt ausgelastet? Ist das nicht ein bisschen überdimensioniert?
Aus unserer Sicht nicht. Wir wissen, dass die Bahn selbst mit mehr Verkehr im Personenverkehr plant, also mehr Verkehr auf der Schiene plant. Das EU-Weißbuch gibt mindestens 50% mehr Verkehr bis zum Jahr 2050 vor. Wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, dann wissen wir, dass wir eine Verlagerung im Modal Split brauchen. Wir haben schon Engpässe in Köln beispielsweise und in Stuttgart darf kein zusätzlicher Engpass entstehen.
Nun zu den Kosten. In dem Schlichtungsverfahren ging es ja auch immer stark um die Kosten. Da wird ja auch bei dieser Kombilösung irgendwas in Richtung Kosten gekommen sein und Tunnelbauten sind allgemein nicht gerade billig. Wie wurden denn die Kosten für so eine Kombination eingeschätzt? Wahrscheinlich ja nicht die 5,6 Milliarden wie jetzt für die Stuttgart 21-Lösung.
Also die Erhöhung der Kosten, die hat man jetzt noch nicht auf die Kombilösung abgebildet. Herr Geisler hat 3,1 Milliarden für die Kombilösung vorgeschlagen. Das war im Vergleich noch zu 4,5 für S21. Das heißt, wir sind bei der Kombilösung auch wahrscheinlich an der Grenze. Und das lässt uns auch selbst nachdenken von ProBahn, weil wir keinenfalls über die Kostengrenze gehen dürfen. Die Bahn kann nicht allein die Mehrkosten zahlen. Also es kann nicht sein, dass wir andere Bahnprojekte für Stuttgart 21 oder auch für eine Kombilösung zurückstellen. Das macht uns an der Stelle nachdenklich. Es könnte reichen, aber mehr Verkehr auf der Schiene ist auch anders abbildbar.
Zum Schluss die Frage, es wurde häufiger in den Raum geschmissen, dass wenn Stuttgart 21 kommt und die Mehrkosten dann, also mindestens 5,6 Milliarden die Gesamtkosten sind, dass das die Fahrpreise erhöhen würde. Sieht das ProBahn auch so?
Ja, ProBahn sieht auch Probleme der Finanzierung für die Bahn. Also politisch muss ein Umdenken stattfinden. Wenn wir die Verkehrswende eben angehen, mehr Verkehr auf der Schiene, dann muss auch politisch gewollt mehr investiert werden in die Bahnstrecken. Wir können 4.000 Kilometer in Deutschland reaktivieren, 12.000 neu bauen. Das sind Sachen, die anstehen. Wir haben auch Elektrifizierungsmaßnahmen, die ganz dringend sind, auch am Bodensee. Touristisch, die Bodensee-Gürtelbahn soll elektrifiziert sein, um mal ein anderes Projekt zu nennen, neben der Südbahn, Ausbau Gäubahn und Rheintalbahn. Das sind Projekte, die dringend sein müssen, was ich gemeint habe, was wirklich mehr Verkehr auf der Schiene bringt. Und über Fahrpreiserhöhung wollen wir das nicht abgebildet sehen. Also diese Gefahr gibt es, weil die Bahn ihr Geld auch nur einmal ausgeben kann.
Im Interview hörtet ihr Andreas Keckreis von ProBahn, Regionalverband Stuttgart, zu Möglichkeiten, den Stuttgarter Hauptbahnhof leistungsfähiger zu machen. Ich danke für das Gespräch.
Ich danke auch.
Die kostenlose Zeitschrift Unicum ist auch an vielen baden-württembergischen Unis zu finden. Das Freie Radio in Marburg, Radio Unerhört, hat einen Kommentar veröffentlicht, die sich mit dem Sexismus in diesem kostenfreien Uni-Heft auseinandersetzt. Der Titel ist Sexismus hacken, Unicum vom Campus kicken.
Sexismus hacken an der Uni. Unicum vom Campus kicken. Eine Tüte Sexismus bitte. Der Hörsaal sieht aus, als hätte hier ein Müllsturm getobt. Oder ein Kindergeburtstag bei McDonald's stattgefunden. Die Studis sickern in die Flure ab und auf den Klappstuhl und Tischreihen bleiben Berge ausgepackter Papiertüten, zerknüllter Werbezettel und leerer 15 Gramm Chipstüten zurück. Verwirrt und kopfschüttelnd packe ich meine Sachen zusammen und starre immer wieder auf die Wundertüten, die überall herumliegen. Eine halbnackte Frau, die gerade ihren Gürtel öffnet, blickt mich lasziv an und fordert mich auf, mach deine Idee zu Geld. Worum es bei dieser Aufforderung gehen soll, kann ich anscheinend zwischen ihren Beinen erfahren. Die Facebook-Adresse zu einem Wettbewerb ist unten klein aufgedruckt. Er endet auf Moneybox, direkt in ihrem Schritt. Von der Vorlesung habe ich nicht viel mitbekommen. Die hundertfache Kopie dieses anonymen, austauschbaren weiblichen Normkörpers, der sich als Sexualobjekt anpreist, und die umfassende Akzeptanz dieser Darstellung um mich herum. Wie soll ich da den Ausführungen zu Klassen und Objekten folgen? Dass in der Programmierung eigentlich alles ein Objekt sein kann, demonstriert der Professor an einem Textstring Anna. Anna ist ein Objekt. Ich schaue auf die Tüten. In welchem Film bin ich denn hier gelandet? Was ist passiert? Dienstagnachmittag, 20. November, Uni Marburg. Im Foyer werden zu Hunderten sogenannte Wundertüten von Unicum verteilt. Die Wundertüten sind mit rosa und blauen Streifen markiert und werden dementsprechend an Männer und Frauen verteilt. Mit Grausen erinnere ich mich daran, dass sich Freundinnen von mir schon im letzten Semester darüber geärgert haben. In den Männertüten waren Rasierer und Energydrinks, in den Frauentüten Nagellack und zuckerfreie Energydrinks. Wir haben an unserer Uni ein Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung. Seminare, in denen es um Konstruktion von Geschlecht geht. Professorinnen, die zu feministischen Themen publizieren. Vorlesungen zur Kritik der Geschlechterverhältnisse. In geschlossenen Seminaren reden wir über Sexismus, über Reproduktion von Geschlechterverhältnissen. Und im offenen Foyer werden Materialien verteilt, die all diese Auseinandersetzungen nichtig erscheinen lassen? Wozu über Selbstbestimmung, über Geschlechtergerechtigkeit reden, wenn doch eine Wundertüte besser weiß, in welche Kategorie ich gehöre, rosa, wie meine Bedürfnisse sind, Nagellack, und wie ich zu sein habe, zuckerfrei, und wo meine gesellschaftlichen Möglichkeiten sind, der weibliche Körper als sexualisiertes Objekt. Wer sich bisher nicht vorstellen konnte, was Ökonomisierung bzw. Kommerzialisierung von Bildungsräumen heißt, genau das heißt es. den eigenen Raum Werbeträgern zur Verfügung stellen, welche sich nicht um ethische Grundsätze scheren. Bildung als gesellschaftskritisches Moment, als Möglichkeit zur Selbstbestimmung und als gemeinsame Auseinandersetzung mit Konflikten und Perspektiven? Davon bleibt wenig übrig, wenn Werbung Einzug in Bildungseinrichtungen hat. Denn Sex sells, das ist bekannt, und in unmittelbarer Konsequenz eben Sexism sells. Unikum vom Campus kicken. Wie ging es weiter in Marburg? Ein offener Brief an das Präsidium der Uni, Forderung einer öffentlichen Stellungnahme, Kopien an die Frauenbeauftragten, Aufrufe an Freundinnen und Mailverteiler, Veröffentlichung des Briefs im Internet. Das Präsidium lässt für die Gestaltung der Tüten entschuldigen und gelobt Besserung. Keine öffentliche Stellungnahme, nur eine Antwort an die Absenderinnen der Beschwerdemails. Dezentrale Diskussionen in Gremien und Universitätsveranstaltungen. Solidaritätsbekundungen der Frauenbeauftragten. Unbekannte Frauen, die sich per Mail für die Beschwerde bedanken, weil sie auch längst die Nase voll haben. Das Free Education Movement Marburg, Freedom, ruft eine Aktion ins Leben. Unikum vom Campus kicken. Die Unikum-Magazine finden sich an zahlreichen Fachhochschulen und glänzen nicht nur bei ihren Werbegeschenken mit sexistischen Inszenierungen, Darstellungen von klischeehaften Mann-Frau-Beziehungen und allgemeinem Wettbewerbsgebrösel. Was tun? Auf der Webseite von Freedom findet ihr eine Petition und lesenswerte Begründung, die sich gegen die weitere Verteilung von Unikum-Produkten an Fachhochschulen wendet. Ich kann vielleicht nicht jedes sexistische Plakat in der Stadt abhängen, nicht jeder frauenverachtenden Werbung Einhalt gebieten. Aber Sexismus ist ein System, das eben gestützt oder gestürzt wird. Sexistische Übergriffe, gesellschaftliche Hürden qua Geschlecht und herabwürdigende Darstellungen von Frauen hängen systematisch zusammen und müssen dementsprechend auf allen Ebenen angegangen werden. Ein Hersteller von sexistischer Propaganda bin ich nicht zu dulden bereit, nicht an einem Ort, auf den ich Einfluss nehmen kann. Wenn ihr auch nicht dazu bereit seid, dann setzt die Verantwortlichen eurer Uni unter Druck, Unikum von eurem Campus zu verbannen. Als ersten Ansatz gegen Kommerzialisierung und gegen Sexismus in euren eigenen Räumen vorzugehen.
Soweit Fokus Südwest vom 18. Dezember 2012, produziert in Karlsruhe. Die Musik ist von Dilo, steht unter einer Creative Commons Lizenz und ist zu finden bei jamendo.com.